Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Bardos WM Podcast Nummer 14. Hast du dir eigentlich vorher mal Gedanken gemacht, wie viele Podcasts das werden, Steve?
Nee, aber genug.
Ich auch nicht, eine Menge, ne?
Ja,
irgendwie eine Menge. Ich habe nicht so dran gedacht, so 3 Gruppenspieltage plus dann eben die K.O.-Runden, aber wir sind jetzt schon bei 14 und jetzt ist die Gruppenphase durch. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann bei den anderen Runden machen, aber ich glaube pro Tag immer, ne? Nicht pro Spieltag, oder? Wobei, das wird eh noch nicht mehr so lange ein Unterschied sein.
Ja, ich würde es genau, wenn Spiele sind, ist ja klar. Das heißt, wir haben morgen frei, ne?
Ich habe gar nicht geguckt. Ja,
Samstag beginnt das Achtelfinale, wir haben morgen frei. Und das passt doch ganz gut, weil ich morgen Abend Stream habe und du wahrscheinlich auch, von daher.
Ja, also ich muss auch mal wieder abends streamen. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder mittags gestreamt. Aber auch mal wieder abends. Die Spiele von heute. Senegal gegen Kolumbien 0:1 und Japan gegen Polen 0:1 und ich konnte nur einen ganz kleinen Teil von beiden Spielen sehen, weil ich zum Zahnarzt musste und deshalb nur die erste halbe Stunde gesehen habe. Aber ich glaube, das Beeindruckendste, was man mitnehmen kann, ist, dass Japan aufgrund der Fairplay-Wertung weitergekommen ist.
Das Beeindruckendste an dem Spiel waren die letzten 15, 20 Minuten, weil nämlich beide sich mit dem Ergebnis zufrieden gegeben haben und es wirklich sehr an die Schande von Gijón erinnerte. Und ein Riesenskandal geht auch schon durch die Presse, weil sie haben wirklich, also Polen war mit dem 1:0 zufrieden, weil sie gewonnen haben dann.
Ja, warum auch nicht, ja.
Und Japan hat halt gepokert und hat gedacht, okay, da passiert nichts mehr und mit dem 1:0 sind wir weiter und haben den Ball in einen Reihen hin und her geschoben. Unfassbar, dass sowas noch gibt. Von daher kommen wir wieder, hast du heute schon per Twitter dazu geäußert, zu deiner Idee, einen Anreiz zu schaffen für den Gruppensieg, beziehungsweise, dass sowas in irgendeiner Form nicht mehr möglich ist.
Ja.
Japan ist dann durch die Fairplay-Wertung weitergekommen und ist Gruppenzweiter geworden. Ist ein bisschen traurig für den Senegal, muss ich sagen, weil denen hätte ich es irgendwie gegönnt.
Ja.
Afrikanische Mannschaften sind ja immer so ein bisschen unterrepräsentiert in der K.O.-Runde, von daher hätte ich mich für die gefreut. Aber das war irgendwie sowieso eine komische Gruppe, fand ich. Weiß auch nicht. Kolumbien, ja, konnte man erwarten, dass sie weiterkommen, aber ansonsten so ein bisschen so eine kleine graue Gruppe. Aber ich glaube, viele haben auch da Polen stärker gesehen, ne? Die haben ja bei der letzten EM und in der Quali eigentlich mal ganz gut gespielt. Aber also es war, also um auf die Urfrage zurückzukommen, also Polen gegen Japan war ein furchtbares Fußballspiel mit wenigen Torchancen. Und Japan hat dann sehr auf Ergebnis gespielt am Ende. Und hoch gepokert, weil sie auch mit der zweiten Mannschaft gespielt haben, was auch keiner verstanden hat.
Also ich versuche immer so ein bisschen die Kommentare durchzulesen, die unter unseren Podcasts gepostet werden.
Oh, das wäre interessant.
Gestern. Ich komme mir da teilweise auch so ein bisschen vor, wie Mesut Özil, wenn er durch einen deutschen Fanblock geht. Also da muss man echt auch gut aussortieren.
Aber es gibt
auch ein paar sehr, sehr gute Kommentare. Und ein sehr, sehr guter Kommentar war, dass das Problem ist, wenn man so ein Aussuchensystem, also ich habe ja vorgeschlagen, dass wir die Gruppensieger sortieren nach, wer hat die meisten Punkte gemacht und sich die beste Mannschaft quasi einen Gegner picken darf. Von denen, die von mir aus die Zweitplatzierten sind oder auch andernfalls, die halt nicht so hoch platziert sind, die mit 3 Punkten in ihrer Gruppe weitergekommen sind oder so. Dass sie sich halt aussuchen können, wen sie als Gegner haben möchten. Die beste Mannschaft pickt und dann die zweitbeste und so weiter, bis in der Mitte angekommen ist, dann sind ja keine weiteren mehr übrig, weil der Rest ja schon ausgewählt wurde. Und da gab es als Kommentar, dass das Problem dann ist, dass die Zeiten, die Erholungszeiten halt sehr, sehr unterschiedlich sind. Weil man dann ja erst anfangen kann, eine Mannschaft auszusuchen, wenn alle Spiele komplett beendet sind und dann je nachdem, wie viele Spieltage das sind, die dazu führen, die eine Mannschaft halt irgendwie 4-5 Tage mehr Pause hätte. Das stimmt. Wobei man sich halt trotzdem fragen kann, können wir das denn nicht dann hinkriegen, dass zumindest der letzte Spieltag halt ein bisschen gestauchter ist, um sowas zu vermeiden, weil das ist halt so ein Extremfall wie der von Deutschland gegen Österreich ist nicht mehr passiert, aber man muss dazu sagen, der Deutschland-Österreich-Fall ist in erster Linie deshalb so passiert, weil Deutschland so früh das Tor gemacht hat. Bis dahin ist das Spiel ja normal gelaufen, das Deutschland-Österreich-Spiel. Deutschland hat versucht, ein Tor zu machen, weil sie es brauchten. Wir haben in der 11. Minute oder so das Tor gemacht und ab da haben beide Mannschaften sich gedacht, naja, das reicht uns. Diese Situation gibt es jetzt auch noch das ein oder andere Mal, nur gelegentlich halt einfach später im Spiel, ne? Wie du ja sagtest, mit der Variante von Polen und Japan. Ich habe einen sehr interessanten Kommentar gelesen, wo es um die Fair-Play-Wertung ging, dass schwarze Sportler von den Schiedsrichtern benachteiligt werden, dass es ein Racial Bias gegen schwarze Spieler gibt und die dementsprechend häufiger gelbe Karten bekommen. Ich habe versucht, auf die Schnelle ein bisschen Infos dazu zu finden. Das ist nicht so ganz leicht. Es gab eine ältere Studie mal in der NBA, wo sie geschrieben haben, dass das früher so gewesen sei und dass tatsächlich weiße Schiedsrichter schwarze Spieler und schwarze Schiedsrichter weiße Spieler benachteiligen. Hab dann aber noch eine spätere Variante von dieser Studie gefunden. Die NBA selber hat das bestritten, hat gesagt, ihre Daten geben das nicht her. Und eine spätere Studie von denjenigen, die gesagt haben, sie konnten das feststellen, sagt, okay, jetzt können wir das auch nicht mehr feststellen. Es hat sich also vermutlich was geändert. Möglicherweise war aber auch die Datenerhebung völlig falsch oder es gab irgendeine Korrelation, die gar nichts mit der Hautfarbe der Spieler zu tun hatte. Jetzt mal ein Beispiel, woran das liegen könnte, wäre, dass zum Beispiel Körpergröße und Statur der Spieler unterschiedlich ist in Korrelation mit der Hautfarbe und dass Schiedsrichter dazu neigen, einem kräftigeren Spieler eher einen Foul zu geben als einem schwächeren. Das wäre also eine mögliche Korrelation, die so aussehen könnte. Es würden Schiedsrichter schwarzen Spielern eher eine Karte zeigen. Aber tatsächlich wäre es nicht so, sondern in dem Fall wäre es halt so, dass sie vielleicht größeren oder kräftigeren Spielern eine Karte zeigen. Im Fußball habe ich irgendeine Untersuchung gefunden, die ich aber auch noch nicht komplett lesen konnte. Ich habe nur mal kurz geguckt, ob ich was finde, dass es wohl so sein könnte, dass Fouls häufiger gepfiffen werden bei schwarzen Spielern, bei weißen Spielern aber die Fouls als härter wahrgenommen werden. Aber ich glaube, es war überhaupt nur eine Wahrnehmungsstudie, dass gefragt wurde, ist das ein Foul oder nicht Foul? Und dann gebeten wurde, die Schwere des Fouls zu beurteilen. Interessante Idee auf jeden Fall. Also es wäre ein interessantes Phänomen, wenn tatsächlich die Hautfarbe des Schiedsrichters einen Einfluss darauf hätte, ob eine Mannschaft weiterkommt oder nicht. Wobei man sagen muss...
Also in diesem Fall meinst du, dass Japan in der Fairplay-Wertung vor dem Senegal war, weil vielleicht der Senegal leichter, weil da farbige Spieler sind und die leichter vielleicht gelbe Karten kriegen?
Ich habe diese Kritik gelesen. Ich teile die jetzt nicht unbedingt, okay, weil ich viel zu wenig Daten dafür habe, um die teilen zu können. Aber ich habe diese Kritik gelesen und fand die interessant. Es ist ja nicht völlig auszuschließen, dass das so wäre. Aber ein anderer Punkt ist, der auch ganz interessant ist, ist, wenn du einen Schiedsrichter hast, der generell viel durchlaufen lässt und einen, der nicht so viel durchlaufen lässt, dann könnte wann du welchen Schiedsrichter bekommst, dazu entscheiden, oder nicht mal das, du hast ja nicht in jeder Gruppe dieselben Schiedsrichter verteilt auf alle Partien. Ne? Es kann ja auch einfach sein, dass du das Pech hast, dass in dem Spiel, was du spielst, der Schiedsrichter ist, der für alles eine gelbe zieht. Wer FIFA spielt, kennt das bestimmt gegen die KI, dass es den einen Schiedsrichter gibt, bei dem jedes Foul eine gelbe ist und der andere, bei dem alles durchgeht.
Das ist so eine Sache, die ich auch nie verstehen werde, ey. Ganz ehrlich, das ist zwar jetzt wieder eine Stammtischparole, ne, die ich jetzt raushaue, aber sollte es nicht so sein, dass die Regeln einfach so greifbar sind, eigentlich, sollte, in der Praxis ist es natürlich nicht so, aber sollte es nicht eigentlich so sein, dass alle Schiedsrichter so geschult werden und es so eng geschnürt wird, dass alle gleich viel gelbe Karten geben und alle die Fouls gleich bewerten.
Ja, aber das ist ja so ein Problem. Also VAR wird ja oft ungerechtfertigterweise das angelastet, was eigentlich die Schuld der Schiedsrichter ist. Und die Schuld der Schiedsrichter ist, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass die meisten von ihnen Menschen sind, soweit wir das wissen. Und das heißt, die beurteilen Situationen unterschiedlich. Und manche von denen beurteilen bestimmte Situationen allgemein unterschiedlich. Es gibt den einen...
Da muss man aber vielleicht die Regeln enger fassen, dass vielleicht ist für die, das zu beurteilen. Weil du hast ja recht. Das Ding ist ja, ganz ehrlich, du hast manchmal Situationen und du hörst so aus Schiedsrichter-Fortbildung und so weiter, gerade irgendwie, wenn die vor der Bundesliga-Saison die Schiedsrichter alle bei sich haben, habe ich mal irgendwie ein Zitat gelesen, dass ein Schiedsrichter gesagt hat, ja, Leute, ganz ehrlich, ihr wollt immer, dass wir sofort eine Szene entscheiden. Wenn wir auf so einer Tagung sind oder so, oder auf so einer Fortbildung, und wir haben eine Szene, dann sind wir uns ja nicht mal dann einig. Wie sollen wir denn auf dem Spielfeld alles gleich beurteilen?
Aber das ist ja auch so, mal abgesehen davon, dass Schiedsrichter natürlich qualifizierter sind als wir Fußballfans, weil sie das Regelbuch mehr oder weniger in- und auswendig kennen. Und wer das nicht glaubt, nur weil er weiß oder glaubt zu wissen, wie ein Abseits, ach Gott, da sage ich auch noch gleich was zu, wie ein Abseits gepfiffen wird, der kann sich, das gab es mal auf einer englischen Zeitung, jetzt habe ich gerade den Link nicht mehr, da gab es so eine Comicserie, wo man bestimmte Spielszenen gezeigt bekommen hat. Also meistens sehr abstruse Spielszenen. Irgendwie, dass der Torwart den Ball abschlägt und der irgendwie durch Wind zurück ins eigene Tor geht und dann die Frage, kann der Torwart überhaupt vom Abschluss ein Tor erzielen? Solche Situationen, dann sitzt du halt da und denkst dir so, boah, gute Frage, wie das jetzt entschieden wird. Also Schiedsrichter sind kompetenter in dem Sinne, dass sie mehr Regeln kennen, aber auch, dass sie in der Auslegung geübter sind. Aber selbst wenn wir als Nicht-Fachleute bei Situationen, wo es eigentlich eindeutig sein sollte, entscheiden, dann haben wir oft irgendwie ein 50-50 von Leuten, die sagen, klares Foul, und die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Und bei Schiedsrichtern wird das vielleicht eher so sein, dass das in eine Richtung geht oder die andere, aber natürlich auch nie 100%. Und das ist halt so ein Problem, unter dem ja auch VAR zu leiden hat, das in vielen Fällen ja nicht das Problem ist. In vielen Fällen ist das Problem, dass die Schiedsrichter unterschiedlich entscheiden. Ich muss noch eine Sache auflösen von gestern oder noch was sagen, weil viele das, glaube ich, komplett nicht verstanden haben, worum es mir ging, als ich sagte, dass ich diese passiven Abseitssituationen immer so bescheuert finde. Es ging mir nicht darum, dass ich nicht verstanden habe, warum das Tor gegen die deutsche Mannschaft gezählt hat. Das habe ich verstanden, warum das so war. Es ging mir auch nicht darum, ob Kroos angeschossen wurde. Das habe ich verstanden, dass er den Ball gespielt hat. Wenn das gestern falsch rübergekommen sein sollte, dann tut mir das leid, kann gut sein, dass manchmal so
Gedankengänge verwirrt sind. Vor Kroos-Ballberührung.
Genau, mir geht es halt darum, wenn ein Spieler im passiven Abseits ist, weil, während ein Koreaner an den Ball kommt, und dann ein Tor erzielt, dann sollte es kein passives Abseits sein, egal was dazwischen passiert ist. Zu dem Zeitpunkt sollte es zum aktiven Abseits werden. Und das ist nicht der Fall. Ob das jetzt in der speziellen Szene greift oder nicht, ist mal völlig irrelevant. Es ist auch irrelevant, ob in dem speziellen Fall der Ball zwischendurch mal vom Gegner kam. Die einfachere Situation, wo der Ball nicht vom Gegner kommt, wäre auch kein Abseits. Spieler A passt auf Spieler B, während Spieler C im Abseits steht. Das ist passives Abseits, weil er auf B gespielt hat. B hat den Ball angenommen. Jetzt bewegt sich C zurück, ist nicht mehr im Abseits und bekommt dann den Pass und schießt das Tor. Er stand zwischendurch im Abseits. In derselben Spielsituation, aus meiner Logik, hat er den Ball später bekommen. Das war nur eine Anspielstation dazwischen, aber die Spielsituation ist dieselbe. Macht ein Tor. Diese Regelung ist nicht so. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist eine andere Spielsituation. Ich sage, nein, ein Pass ist keine andere Spielsituation. Ein Ballwechsel, also ein Ballbesitzwechsel wäre eine andere Spielsituation. Der Ball im Aus wäre eine andere Spielsituation. Oder wenn ein Angreifer zurückpasst zum Torwart und man neu aufbaut, das wären für mich neue Spielsituationen. Aber nicht ein Mann, der den Ball berührt in derselben Spielsituation. Aber selbst wenn wir das ignorieren, für mich ist halt das Problem, du spielst deinen Pass und du hast Spieler B und Spieler C. Und du bist ein Verteidiger und der Schiedsrichter hebt die Fahne nicht. Einer der beiden Spieler steht im Abseits, im Passiven, der andere nicht. Für dich als Verteidiger ist es in dem Moment nicht zu erkennen, weiß der Schiedsrichter, ob B oder C im Abseits steht oder hat er das gar nicht gesehen. Das heißt, als Verteidiger musst du im Zweifelsfalle beide Spieler verteidigen. Und damit ist das extrem und erheblich wichtig, auch wenn derjenige im passiven Abseits steht, weil die Verteidiger ja darauf reagieren müssen. Für den ist es nicht zu unterscheiden, ist das ein Spieler, der bei Ballbesitz abgepfiffen bekommt, oder ist das ein Spieler, der bei Ballbesitz nicht abgepfiffen wird und der ein Tor schießen kann. Und deswegen finde ich halt diese Regelung mit dem passiven Abseits grenzwertig bis problematisch, aber das ist wieder ein anderes Ding. Ich wollte nur erklären, ich habe verstanden, warum dieser Treffer gegeben wurde. Und er ist korrekterweise im Sinne der Regeln gegeben worden. Da haben sich einige darüber aufgeregt, ob ich denn zu blöd wäre oder sonst irgendwie was in der Art. Ich hoffe, ich habe das jetzt klarstellen können.
Gut, das Spiel heute, jetzt kommen wir wieder zurück zu Japan gegen Polen, heißt jetzt nicht die Schande von Gijón, sondern es heißt jetzt die Farce von Volgograd, lese ich gerade auf Sport 1. Also nochmal zu den letzten 15 bis 20 Minuten. Ansonsten habe ich vielleicht noch eine lustige Anekdote. Die Spanier haben sich heute in der Presse ein bisschen eskaliert. Eine große spanische Zeitung schrieb irgendwie, Deutschland, das wäre das schlechteste Deutschland seit Hitler gewesen. Oder das schlimmste Deutschland seit Hitler. Schöner Vergleich. Mein Gott, Walter. Ansonsten hat Basler mal wieder irgendwie, also das ist auch so, irgendwie, ich muss jetzt immer was Kontroverses schreiben, weil es sonst kein Schwein für mich interessiert.
Ja, Basler ist so ein bisschen die alle Schwarzer des Fußballs.
Ja, genau, ich muss jetzt so kontrovers wie möglich sein, weil ich will ja im Gespräch bleiben und nicht, dass irgendwie jemand mich nach oder während der Fußball-WM vergisst und ich hier nicht mehr gebucht werde und keine Kolumne mehr schreiben darf. Ja. Alter Basler, buddel dich bitte ein. Ansonsten habe ich heute...
Nee, was hat er denn geschrieben?
Ach so. Habe gelesen, dass bei den Buchmachern Matthias Sammer, den ich gestern gecallt habe, als Nachfolger von Jogi Löw die beste Quote hat. Ob das jetzt passiert oder nicht, können wir ja nicht absehen, aber vielleicht mal als kleine Anekdote, Basler ist bei den Buchmachern als Nachfolger von Jogi Löw vorne.
Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Löw halt die Mannschaft noch behält, um dem Verband die Chance zu geben, längerfristig nach einem Trainer zu suchen, also was ich 2 Jahre Zeit zu haben oder so bis zum nächsten Turnier. Aber
und dann abwarten. Nach dem Turnier übernimmt der Neue, oder?
Ja, also entweder nach dem Turnier oder was ich, nach einem Jahr oder so, keine Ahnung. Hängt immer ein bisschen davon ab, wen sich der DFB vorstellt als Trainer und wer von denen vielleicht nicht jetzt, aber in ein oder zwei Jahren zu haben sein könnte.
Ach, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, dass wenn Jogi das weitermacht, was man ja nicht sagen kann, also wie gesagt, ich finde, Jogi weitermachen zu lassen, wäre jetzt nicht die schlechteste Alternative. Vor allen Dingen hat er ja bewiesen, dass er es kann. Und wenn man schon immer davon spricht, dass irgendjemand satt sei, dann finde ich, ist es wahrscheinlicher, dass die Spieler satt sind als der Trainer. Selbst wenn man davon ausgehen, dass es so wäre. Von daher glaube ich nicht, dass Löw irgendwas von seinem Skill oder seinen Möglichkeiten, die er vorher hatte, verloren hat. Diese Laberer, die ihm seine Qualitäten und seine Erfolge absprechen, wird es immer geben. Und bei dem nächsten Bundestrainer wahrscheinlich auch. Wir sind einfach unglaublich verwöhnt aufgrund unserer Fußballhistorie.
Ja, ja.
Wenn ich dann auch so Leute sehe wie Berti Vogt oder Breitner, die heute wieder ihre schlauen Sprüche abreißen.
Matthäus ist immer der Beste beim Sprüche abreißen.
Gerade Berti Vogt, ich weiß nicht, ich weiß noch, als er 94 in den USA ausgeschieden ist irgendwie und genau unter dem leiden musste, was jetzt passiert. Gerade er sollte wissen, dass man dann vielleicht mal die Schnauze zu halten hat. Aber ist jetzt egal.
Aber der ist doch 96, Fall, also, er ist 96 noch Trainer gewesen. Bitte? Er ist doch 96 noch Trainer gewesen, Vogt.
Ja, ich habe das gestern falsch rum gesagt. Das habe ich auch gelesen in den Comments. Der ist 96 Europameister geworden, genau. Wann ist er denn so klicklich gestartet? Genau, 98 in Frankreich. Da die Deutschen sehr früh ausgeschieden und dann war er weg. So war das.
Mhm.
Aber egal. Also gehen wir mal davon aus, dass wenn Löw weitermacht, da ist der Druck der Öffentlichkeit auch zu groß. Ich glaube, das ist auch das einzig richtige Umbruch, der dann stattfindet. Umbruch ist ja sowieso so ein schönes Wort, was jetzt jeder in den Mund nimmt. Ein paar Spieler werden von sich aus wahrscheinlich zurücktreten, die über 30-Jährigen, so Mario Gomez, glaube ich. Sind wir auch keine Arschlöcher, wenn wir sagen, irgendwie der wird wahrscheinlich nicht mehr in der Nationalmannschaft zu sehen sein. Es gibt auch ein paar, die finde ich, und da möchte ich wieder den alten Otto Rehagel-Spruch zitieren, es gibt nicht jung oder alt, es gibt nur gut oder schlecht, die einfach für mich nicht wegzudenken sind aus der Nationalmannschaft. Also einen Toni Kroos, also wer da fordert, also es wäre halt für den deutschen Fußball eine Katastrophe, wenn der sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Den musst du mitnehmen. Der ist einfach Weltklasse. Der ist einer, der vielleicht sogar mit Modric aktuell beste Mittelfeldspieler, gut, De Bruyne. Egal, also auf jeden Fall einer der besten Mittelfeldspieler, ja. Du kannst ja jetzt auch nicht irgendwie deine ganzen Weltmeister rausballern, nur weil du jetzt irgendwie blinden Aktionismus irgendwie zeigen sollst, weil der gerade gefordert wird. Also da muss man wirklich eine gute Mischung finden. Dass der zweite Anzug in Deutschland stimmt, haben wir beim Confed Cup gesehen. Da muss man jetzt eine gute neue Mischung finden, die auch untereinander irgendwie sich ergänzt. Und und dann kann man ganz optimistisch, denke ich, zur nächsten Europameisterschaft schauen. Dass wir eine gute Mannschaft haben, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht streiten, oder?
Ja, was heißt, darüber brauchen wir nicht streiten? Das sollte jedem einleuchten, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber auch das wird ja diskutiert. Jetzt höre ich wieder, dass der Mannschaft die Qualität fehlt.
Oh. Also,
das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ja, die Qualität sagt, fehlt und wir jetzt plötzlich nicht mehr zu den Top-Mannschaften in Europa zählen nach diesem Turnier. Also, was sollst du sagen? Also,
ich würde dann sagen, du hast keine Ahnung vom Fußball, du Vollidiot, mach die Leitung frei.
Wenn wir beide sagen, darüber muss man nicht streiten, dass die Mannschaft definitiv die Qualität hat, das haben sie vor einem Jahr gezeigt, als sie mit einer B-Auswahl den Confed Cup gewonnen. Die haben nicht gegen Fallobst gespielt damals und die haben nicht schlecht gespielt, die haben sich da nicht durchgegurkt zu einem Sieg, sondern haben teilweise echt gute Spiele gemacht mit Spielern, die im Moment noch nicht mal zur WM nominiert wurden. Also von daher, ich glaube, wir haben definitiv und auch immer wenn du so ein typisches, so ein Posting siehst, so mit den Top 4 Spielern auf jeder Position, das sieht immer so bei so Ländern wie Frankreich oder so, sieht das extrem beeindruckend aus, aber bei Deutschland auch. Wo du dann Kommentare liest, irgendwie bei Reddit oder so, wo andere schreiben, boah, ich wünschte, wir hätten das, was eure dritte Garnitur ist, als erste. Ne? Ja. Also nein, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Mannschaft die Qualität fehlt, um in Europa mitzuhalten. Ich habe jetzt eben von Obtenhövel gehört, ja, jetzt, das sei ja auch das schlechteste Abschneiden im europäischen Wettbewerb gewesen diese Saison. Und du musst sagen, ja, wenn man das isoliert betrachtet dieses Jahr, war das kein gutes Abschneiden. Man darf aber nicht vergessen, dass vorher die Bundesliga den zweiten Platz hinter Spanien innehatte und vor England. Die Bundesliga hatte bis zu dem Zeitpunkt...
Das ist schon ein bisschen her,
oder? Nee, das hat sich dieses Jahr geändert.
Okay.
Und die haben lange Zeit definitiv mithalten können.
Das heißt, er hat uns wieder überholt?
Ja, ich glaube, jetzt also mittlerweile.
Spanien ist ja unangefochten Nummer 1, das war schon immer so. Ich weiß, dass wir zwischendurch Zweiter waren,
Genau.
Vor England.
Vor England.
Aber England hat ja auch schon ewig keinen großen Titel mehr gewonnen, oder?
Nee, aber sie haben eine Liga, in die Milliarden gesteckt werden, wo vermeintlich die besten Fußballer der Welt sind, die nicht zufällig gerade in Spanien sind oder die 3, 4, die vielleicht in Italien spielen. Nein, es sind
also die TV-Gelder sind halt schon krass. Ne? Da muss man sich halt die Frage stellen, warum die seit Chelsea damals daheim, seit die, dass die Champions League nicht mehr gewonnen haben.
Also ja, aber auch da kann man wieder sagen,
die quasi jedes Jahr nass macht, da muss die Premier League mal ernsthaft hinterfragen, ne?
In der Premier League ist es aber auch so, dass gerade dadurch, dass sie so viel Geld hat, ist die Motivation für einen Coach zu versuchen, junge Spieler aus dem eigenen Kader und aus der Jugendakademie aufzubauen, die ist halt nicht sehr groß, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler eben Lehrgeld bezahlen muss und eben nicht so gute Leistungen bringt, ist dann doch relativ hoch. Und wenn selbst irgendwie Watford und Huddersfield und sonst wer sich Spieler für 15 oder 20 Millionen leisten können, dann ist natürlich klar, dass wenn du die Wahl hast, du lieber irgendwie einen gestandenen 25-jährigen Kroaten oder so verpflichtest für 5 Millionen, als zu versuchen, deinen linken Verteidiger aus der A-Jugend aufzubauen. Und das ist halt so ein Problem, unter dem England jahrelang zu leiden gehabt hat, dass die jungen Spieler aus den Akademien, aus den Jugendmannschaften einfach so eine unglaubliche Wand zu überwinden hatten, um es in den Kader der jeweiligen Profiklubs zu schaffen.
Weißt du, was ich gerade sehe, Barlo?
Nee.
Das finde ich ganz spannend, weil was wir völlig vergessen haben, ist ja diese neue Nations League, die gegründet wurde, ne? Und die geht ja dieses Jahr los. Am 6. September hat Deutschland sein erstes Spiel in dieser neuen Nations League gegen Frankreich.
Die ist passiert, die Liga? Echt?
Ja, ich habe es mitgekriegt, dass sie passiert ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt schon anfängt.
Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so ein
erstes Spiel gegen Frankreich.
Ich habe
am 13. Oktober spielen wir gegen die Niederlande, am 16. das Rückspiel gegen Frankreich und am 19. dann zu Hause gegen die Niederlande. Also
das ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen.
Ja, ich weiß, ich habe auch nur mitgekriegt, dass sie beschlossen wurde. Und scheinbar ist das ja auch irgendwie für die Qualifikation jetzt, für die Europameisterschaft, spielt die ja auch eine Rolle, glaube ich. Und was war da?
Das ist gut möglich.
Der neu geschaffene Nations League trifft die DFB-Auswahl am 6. Dezember in München auf Frankreich. Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft. In diesem Jahr noch 4 Spiele in dieser Nations League gegen wirkliche Top-Gegner. Also, was heißt gegen Top-Gegner? Gegen Holland und Frankreich halt in einem Rückspiel.
Ja.
Sonstige Länderspiele, also Freundschaftsspiele dann gegen Peru am 9. September und am 15. September gegen Russland in Leipzig. Spannend. Also noch 6 Länderspiele in diesem Jahr. Und keine Quali. Normalerweise fängt doch die EM-Quali auch immer in dem Jahr dann noch an, ne? Ende des Jahres.
Habe ich auch gedacht. Ja, aber müssen wir uns mal schlagen.
Wahrscheinlich wird das jetzt über diese Nations League. Die ist ja überhaupt auch wirklich keiner eigentlich, oder? Die brauchen ja keiner.
Ich aber weiß auch nicht mal, halt dann wer da...
Diese langweiligen Qualifikationsspiele gegen irgendwelche, gegen Faroe-Inseln und so, ne?
Aber warum sind wir in... Was ist das denn für ein Topf, wenn wir schon die ersten Spiele gegen Holland und Frankreich machen?
Ich habe mich damit genauso wie du einfach nur beschäftigt, weil ich das einfach so sinnlos finde. Ich weiß nicht, wie das läuft.
Wer weiß, vielleicht machen wir nach der Weltmeisterschaft nochmal einen Fußball-Podcast und sprechen wir mehr über die Nations League.
Ja, ich habe, über den Modus auch nichts.
Dann hatten wir heute Abend auch noch 2 Spiele.
Ja, da bin ich ja so enttäuscht, weil ich mich ganz darauf gefreut habe. Ne? Und du hattest absolut recht gestern mit deiner Voraussage, es ist krass.
Naja, ich hatte nicht wirklich ganz recht. Also die haben halt, also England gegen Belgien und Panama gegen Tunesien. Und Tunesien hat gewonnen und hat damit, glaube ich, irgendwie den ersten Sieg seit 40 Jahren oder so. Also seit ewig langen Zeiten den ersten
Aber Sieg gerade so.
Rausgeholt. Warte mal, haben die wirklich 2-1 gewonnen oder habe ich hier gerade ein falsches Ergebnis? Und ja, 2-1 gewonnen. Das andere Spiel war halt England gegen Belgien. Und das Ding ist halt, dass wir gestern schon darüber gesprochen haben, dass ich halt der Meinung war, dass eine Mannschaft eigentlich besser bedient ist, das zu verlieren, zumindest wenn sie auf Turniersieg spielt. Wenn sie nur Schritt für Schritt sehen, dann ist das Achtelfinale gegen Kolumbien das schwerere Spiel, mutmaßlich schwerere Spiel als das gegen Japan. Das hätte dafür gesprochen, zu versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber sie sind beide mit einer B11 aufgelaufen und Belgien hat es dann mit 1-0 gewonnen. Aber ich habe Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Also ich habe da wirklich so Geschiebe erwartet und Mannschaften, die versuchen, wirklich gar nichts zu tun. Aber so war das nicht. Die haben eigentlich ganz gut nach vorne gespielt und so ein bisschen wenigstens versucht, Tore zu machen. So wirkte es zumindest auf mich.
Okay. Ich bin gerade etwas ganz kurz abwesend, weil ich gerade mit dem Modus der Nations League durchlese. Können wir gleich noch drüber reden. Das ist ganz spannend. Ja, ich es war jetzt ein flotter Kick. Die beiden B-Elfs oder die anderen Spieler aus dem Kader haben sich Mühe gegeben. Aber ich hätte mir halt, also ich habe eigentlich als Fußballfan hätte mir halt beide in A-Formation gewünscht, einfach weil die beiden bisher gut gespielt haben. Jetzt hat England den Vorteil, dass sie als Gruppenzweiter halt in die gute Hälfte kommen und Brasilien damit aus dem Weg gehen. Und dass Belgien wahrscheinlich, wenn alles läuft, wie man denkt, im Viertelfinale gegen Brasilien spielen. Und dann freue ich mich, dass Brasilien gegen Belgien ausscheidet. Weil das Erste, was ich machen werde, ist, wenn Brasilien ausscheidet, den brasilianischen Fox Channel einfach eine dieser vier Seiten ha, 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 ha zu spammen. Und nein, ich stehe nicht drüber.
Ja, die Schweden haben sich irgendwie auch total den Ast gefreut, weil irgendwie Deutschland ausgeschieden ist und so. Damit muss man, glaube ich, irgendwie jetzt mal ein, zwei Tage leben.
Ja, die Schweden, nach der Nummer von diesem Vollidioten da, irgendwie, der dann die Schweden dann
provoziert. Ja, aber die Schweden haben ja auch.
Die dürfen das dann auch.
Naja, die Schweden haben ja auch die Deutsche Bank provoziert. Also den Schiedsrichter zu beeinflussen, eine Karte zu zeigen, ist halt auch unsportlich. Dann muss man sich nicht wundern, wenn nach dem Spiel die Leute von der anderen Bank kommen und sagen, fickt euch. Also.
Ja.
Klar, also beide Seiten hätten sich das sparen können, aber jetzt so die Geschichte, wie sie jetzt in der Welt erzählt wird, dass die bösen Deutschen den armen kleinen Schweden da irgendwie hämisch die Faust gezeigt hatten, ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Aber die Deutschen als Bösewicht zu haben, ist natürlich eine schöne Geschichte.
Es waren halt nicht mal richtige Offizielle, es waren irgendwelche...
Ja, irgendwelche Spieler, nicht Spieler, irgendwelche Funktionäre, die da...
Ja,
Funktionäre, egal, genau. Egal, die da mit auf der Bank gesessen
haben. Jawohl, ever. Also die Brasilianer, da haben wir gestern schon gekommen, da sitzt der Stachel noch tief und die versuchen jetzt das deutsche Ausscheiden so als Argument für irgendwie, ja, jetzt ist ja das 1-7 ausgeglichen, das so zu verkaufen. Das finde ich niedlich.
Ja, das ist ein interessanter Dreh. Also weil, ganz ehrlich, es wird sich halt in ein paar Jahren kaum noch einer dran erinnern. Da wirst du überlegen müssen, welche WM war das nochmal, wo wir so früh ausgeschieden sind? War das genau. 18 oder war das 22 oder 14 oder so? In ein paar Jahren, genau wie du jetzt überlegen musstest, wann war die EM, wo wir so unterirdisch genau. waren?
Aber das 1-7 wird nie jemals.
Aber das 1-7 wird halt nie vergessen.
Niemals! Da werden wir unseren Kindern noch von erzählen.
Ja, also, das ist halt, spielt in einer völlig anderen Liga, diese Ergebnisse. Auch wenn sie natürlich im Endeffekt die Brasilianer weitergekommen sind in ihrem Turnier. Aber zu Hause halt so vernichtend geschlagen zu werden.
Als großer Favorit.
Als Titelfavorit ist halt was anderes als, ich sag mal, sang- und klanglos unbesungen in der Vorrunde rauszufliegen.
Ja. So, ganz kurz zum Nations Cup. Also, oder wollen wir erst noch über das andere reden, ganz kurz?
Nee, können über Nations Cup reden. Gut,
Nations Cup also. Für die erste Auswahl des Wettbewerbs wurden 25 Mitgliedsverbände anhand ihres UEFA-Koeffizienten in vier Ligen, also Divisions A, B, C und D, eingeteilt. Jede Liga wird in vier Gruppen mit jeweils drei oder vier Nationalmannschaften unterteilt. Die Division A und B bestehend aus vier Dreiergruppen. Die Division C bestehen aus einer Gruppe mit drei Teams und drei Gruppen mit vier Teams. Division C, bla 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 bla. Die Gruppen innerhalb der Division werden ausgelost. Die Mannschaften treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, sodass jeweils vier oder sechs Partien zu bestreiten sind. In den Ligen wird um Auf- und Abstieg gespielt, wobei Division A die höchste ist und Division D die niedrigste. Die vier Gruppensieger in Staffel A ermitteln dann in der Endrunde der UEFA Nations League den Gewinner. Dort gibt es zwei Halbfinals, alle Partien im dritten sowie im Finale der Austragungsort. Wird eine der vier qualifizierten Nationen sein. Es ergibt sich somit ein ligaähnlicher Wettbewerb. Das heißt, wir sind jetzt in der Division A, weil wir Weltmeister sind, oder zumindest als es organisiert wurde, waren wir Weltmeister. Wir haben halt in unseren Gruppen zwei starke Teams, die auch in Division A gelost worden sind, bekommen mit Frankreich und Holland. Es kann sogar sein, dass wir dann gegen die neuen amtierenden Weltmeister spielen. Das wäre auch ganz interessant. Und ja, wenn wir die Gruppe gewinnen und so weiter. Aber von Qualifikation für Europameisterschaft steht hier gar nichts. Also einfach nur irgendwie, es ist so ein Prestige-Ding irgendwie, es spielt an Terminen oder es wird an Austragungstermine gelegt, wo eigentlich Freundschaftsspiele vorgesehen waren, sodass es keine Terminkonflikte mit Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gibt. Und im Zwei-Jahres-Rhythmus wird es durchgeführt. Es gibt ein hohes Preisgeld für die Gewinner. Und sie haben es gemacht, Originalbegründung, weil die Mitgliedsverbände sich über den sinkenden Stellenwert von Freundschaftsspielen beklagt haben. So. Aber bis auf Prestige steht hier nichts. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich weiß immer noch nicht genau, wozu das gut sein soll.
Ja, um die Freundschaftsspiele aufzuwerten und einen weiteren Wettbewerb, um mehr Geld zu verdienen.
Ich glaube, ich muss mir das angucken, wenn da irgendwie mal ein paar Spiele gelaufen sind und gemacht wurden, wie das so abläuft und so. Im Moment bin ich mir noch nicht ganz sicher. Abwarten.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind in der höchsten Liga. Um ins Halbfinale einzuziehen, müssen wir unsere Gruppe gewinnen. Das heißt, wir müssen in Hin- und Rückspiel gegen Holland und Frankreich gewinnen oder zumindest in der Gesamtrechnung. Und die vier Gruppenköpfe der höchsten Staffeln, also der A-Division, spielen dann im Halbfinale und Finale gegeneinander. Und wenn wir Letzter werden, müssen wir halt in der B irgendwie, müssen wir gegen den Abstieg spielen, sagen wir es mal so. Es ist total nutzlos, aber man hat wieder noch ein weiteres Turnier, was man irgendwie vermarkten kann.
So, wir haben gestern schon mal über den größten Teil der jetzt kommenden Playoffs gesprochen oder der
Achtelfinalpartien
gesprochen. Oder? Da hat sich ja nicht wirklich viel geändert gegenüber gestern. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, was feststeht, sind halt die Paarungen für die letzten beiden Paarungen im Prinzip.
Das Achtelfinale ist damit komplett so.
Genau, die uns gefehlt haben gestern noch und das sind halt die Partie von Belgien gegen Japan. Und die von England gegen Kolumbien. Und bei Belgien gegen Japan ist natürlich Belgien klarer Favorit. Und bei England gegen Kolumbien ist England klarer Favorit. Also das ist klarer, aber ist Favorit.
Ist klarer Favorit, würde ich sogar sagen.
Aber es ist halt schon ein deutlich schwererer Gegner als Japan. Dafür würde dann in der nächsten Runde auf England der Sieger aus Schweiz gegen Schweden warten. Und ja gut, danach kommt, was auch immer dann kommen
mag. Das ist
mag.
Das vermeintlich einfachste Los, ne, im Viertelfinale.
In dem Baum auf der Seite von England sind auf jeden Fall noch Spanien und Kroatien drin. Auf der anderen Seite sind Brasilien und Belgien, Portugal, Frankreich, Argentinien. Da ist schon, bis auf Mexiko und Japan, sind da schon sehr große Namen vertreten. Aber
das heißt, England spielt im Viertelfinale gegen Schweden oder die Schweiz. Schwer zu sagen, weil ich die ungefähr gleich sehe.
Ja.
Und dann im Halbfinale gegen Spanien oder Kroatien. Was, wenn man so diese Vorrunde anguckt, dann kann natürlich sich alles ändern, weil Spanien sich auch noch steigern kann, aber ich würde da eher die Kroaten sehen im Halbfinale. Und das andere Halbfinale könnte dann wahrscheinlich Belgien oder Brasilien sein gegen vermutlich Frankreich. Also meine oberflächliche Vorausschau. Bist du noch da?
Ich gucke, ja, ich gucke nur gerade auf die Liste, die 538 gemacht hat, wo sie die Chance.
Du dich orientierst, vielleicht nochmal eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe ja zumindest gesehen. Batshuayi, der ausgeliehene BVB-Stürmer, der jetzt wahrscheinlich zu Chelsea zurückgeht, hat nach dem Tor von Belgien versucht, ganz cool den Ball ins Tor zu knallen, hat es etwas verzogen, der Ball ging gegen den Innenpfosten und zurück in sein Gesicht. Und zwar hat er sich so doll ins Gesicht geschossen, dass er danach irgendwie fast zu Boden fiel und sich 5 Minuten das Gesicht gehalten hat. Und ich weiß nicht, ob er danach noch behandelt wurde, aber das ist auf jeden Fall eine Aktion, die in allen Rückblicken zu sehen sein wird. Da hat er sich aber sowas von zum Horst gemacht mit. Aber okay, hat er nicht schlecht gespielt, wenigstens.
Ich wollte nur kurz sagen, dass ich mir gerade mal angeguckt habe, was 538 so als Favoriten für das Turnier sieht, also wie sie die Chancen sehen. Platz 1, du darfst raten.
Kroatien.
Brasilien. Mit 25%, also im Moment mit der 25% Chance, den World Cup zu gewinnen.
Und die scheiden im Viertelfinale gegen Belgien aus, das ist meine Aussage.
Platz 2?
Platz 2, Kroatien oder Belgien.
Spanien.
Oder England.
Oh, Spanien mit 20%. Platz 3, Belgien 9%. Also das ist schon nur noch halb so viel wie Spanien, ne? Dann England 8, Frankreich 8, Kroatien 6, Argentinien 5, Portugal 5, Kolumbien 3, Uruguay 3, Schweiz 3. Das ist gar nicht mal so schlecht. Schweden 2, Dänemark 1, Russland 1 und Mexiko und Japan.
Spanien hat zweimal unentschieden gespielt in seiner Gruppe und hat mit Ach und Krach fast gegen Marokko? Ich weiß schon gar nicht mehr. Marokko verloren.
Ja.
Die Spanier nicht so stark, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass dieser schnelle Trainerwechsel und das Hickhack der Spanier geschadet haben. Also, wenn ich mir bei einer Sache sicher bin, ist, dass Spanien nicht Weltmeister wird. Und auch nicht weit kommt, glaube ich. Aber
bei
dieser WM scheint ja alles möglich zu sein. Und wir hatten auch schon, siehe, letzte Europameisterschaft, eine schwache Gruppe, hat noch nie.
In Sachen nicht weit kommen ist es halt so, sie spielen zunächst mal gegen Russland und sind da natürlich großer Favorit. Und dann würden sie gegen den Sieger aus Dänemark Kroatien spielen. Und ich weiß, dass du Kroatien für einen Geheimfavorit hältst, aber im Viertelfinale gibt es halt nicht mehr so die ansonsten ultraleichten Gegner. Von daher,
Das ist aber auch spannend.
Da warten noch andere.
Also Spanien sowieso nicht zu unterschätzen, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber das wird interessant. Das ist interessant. Dann sehen wir, können wir auch mal sehen. Gut, Kroatien hat gegen Argentinien, die ich dieses Jahr auch nicht besonders stark halte, 3-0 gewonnen. Aber das wird dann für Kroatien der erste richtige Prüfstein. Dann kann man auch mal sehen, wie die gegen wirklich richtige Top-Mannschaften aussehen. Aber weißt du, wir reden jetzt. Wahrscheinlich schaltet Kroatien gegen Dänemark aus. Das ist bei dieser WM ist irgendwie alles möglich, ey. Von daher, naja. Also, dass Brasilien Top-Favorit sein soll, ich sage, Brasilien wird im Viertelfinale gegen Belgien ausscheiden. Mein verehrter Georg. Und freue mich drauf, ehrlich gesagt.
Abwarten. Ich weiß klar, es nicht. Ich finde es ist immer noch so unglaublich schwierig für mich zu beurteilen, irgendwie wie stark Belgien ist, weil heute wäre ein interessantes Spiel gewesen.
Ja, eben. Ja,
hätten sie halt, wären wirklich beide Mannschaften so mit vollem Kader aufgelaufen.
Das wäre schön gewesen. Es wäre ein geiles Fußballspiel gewesen, glaube ich. Ja. Super schade. Super schade. Ja, du hast viele unbekannte Variablen aktuell. Du weißt auch nicht, wie stark Frankreich ist. Die haben halt auch nicht überzeugt. Du weißt halt nicht hundertprozentig, wie stark Spanien ist. Wobei Spanien natürlich so viele geile Einzelspieler hat. Aber bei der letzten WM sind sie halt auch in der Vorrunde ausgeschieden. Warum auch immer. Und du kannst Kroatien nicht hundertprozentig, also es wird im Prinzip, werden die Karten jetzt neu gegeben, wenn man es mal irgendwie plakativ ausdrücken will. Brasilien, wie gesagt, mein Kumpel Thiago hat gestern gesagt, Mexiko ist Brasiliens Angstgegner, ganz unangenehm. Da kann alles passieren. Ey, bei dieser WM ist sowieso so viel, gerade wir Deutschen, ne? Wir können nicht davon singen. Von daher, ja. Ich würde auch kein, also nicht mal wenn ich müsste, würde ich, also wenn ich müsste natürlich, aber ich würde auch kein Geld setzen auf niemanden, weil sich einfach niemand so in den Vordergrund gespielt hat.
Ja.
Wir warten es ab und das Schöne ist, dass wir Deutschen, ja, ich habe im Radio gehört, überall gelesen, ja, bei uns bei Radio Bremen 4, so, ja, wem drückst du denn jetzt die Daumen? Wer ist denn jetzt dein Lieblingsteam? Und ich saß vom Radio, hab gesagt, ein Scheiß drück ich irgendjemand die Daumen, meine Mannschaft ist raus. So dieses Event-Fan-Tum geht mir total auf den Sack. So jetzt meine Mannschaft raus, jetzt suche ich mir die nächstbeste aus, die am besten noch so der Bayern-München-Effekt. Ich suche mir die stärkste Mannschaft aus, von der ich auch weiß, dass sie gewinnt und der drücke ich dann die Daumen. Weil dann kann ich auch geil twittern und so, irgendwie, dass meine Mannschaft jetzt. Leute, Deutschland ist raus. Ich habe keine Lieblingsmannschaft jetzt mehr. Das ist der Vorteil, weil ich brauche jetzt auch nicht mehr mitfiebern. Ich kann mir jetzt ganz entspannte Spiele angucken und mich über schönen Fußball freuen. So, aber das muss jeder auch für sich selbst entscheiden. Ich will jetzt keinen kritisieren, der jetzt sagt, ja, ich habe Bock auf England oder gönn denen das oder so. Aber nur meine Meinung, ne?
Ja. Ich muss mit dem kleinen Hund raus. Der wird nämlich gerade ein bisschen ungeduldig.
Ist das der, von dem du mir heute das Video geschickt hast?
Nee, das ist nicht mein Hund gewesen. Das war ein Dings, das ich so gefunden habe.
Weil es so lustig war. Schade.
wir haben also morgen quasi Sendepause. Wir hören uns dann danach wieder, wenn die ersten K.O.-Partien um sind.
Wir hören uns am Samstagabend. Da haben wir ein geiles Event vor uns. Da fahren wir nämlich zu dem Safari-Event, von dem großen Safari-Event in Dortmund, Pokémon. Und werden dann so auch erst um 8 wieder da sein. Das heißt, das erste Spiel werde ich gar nicht sehen können, aber das zweite.
Gut. Bis denn. Tschüss.
Bis denn. Tschüss.